Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Ulrike Timm. Schönen guten Morgen. Unser Gast heute war über 20 Jahre lang Oberbürgermeister von München, hat ebenso viele Weihnachtsmärkte und Oktoberfeste eröffnet, war niemals Bayern-München-Fan und macht heute ganz andere Dinge. Zum Beispiel kümmert er sich um die Äthiopienhilfe. Über all das und vieles mehr sprechen wir mit Christian Ude. Schönen guten Morgen, herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott, wie man in Bayern sagt.
Herr Ude, grüß Gott, kann ich nicht so ganz akzentfrei als Norddeutsche. Wenn man so das erste Bierfass ansticht beim Oktoberfest, Herr Ude, das gibt ja nicht nach einem Schlag nach. Das ist ja eine sensible Angelegenheit. Mit roher Kraft kommt man auch nicht so weit. Wie hat sich denn in den fast 21 Jahren, die Sie es machen, Ihr Handicap verbessert? Wie viele Schläge brauchten Sie zu Anfang und wie viel zum Schluss?
Also es hat sich Gott sei Dank wirklich linear verbessert. Ich habe mit beschämenden 7 Schlägen angefangen, weil ich immer Angst hatte, dass der Bierdruck den Wechsel noch raushaut, wenn ich nicht nochmal und nochmal und nochmal draufschlage. Und 5-mal immerhin habe ich 2 Schläge gebraucht und nicht mehr. Das war damals ein Rekord und ist es heute auch noch.
Könnten Sie es noch?
Ja, ich werde immer wieder gezwungen, geschmackloserweise den Anstich vorzunehmen. Und natürlich ist die Sorge, jetzt mit einer fürchterlichen Blamage die Laufbahn zu beenden, immer noch recht groß.
Ich finde das ja auch unheimlich. Sie sind eigentlich Weintrinker. Mhm. Also 50 Wochen im Jahr Wein, 2 Wochen im Jahr Bier.
Genau.
Sind das die schwersten?
Nein, sie sind aus anderen Gründen manchmal beschwerlich, vor allem seit 9/11, weil seitdem gibt es Terrorsorgen und Ängste, wenn auch ohne konkreten Anlass, die Wiesen nicht mehr so heiter erscheinen lassen. Aber es sind schon auch besonders vergnügliche Wochen. Es ist so ein Mikrokosmos, in dem man alles erlebt, was es auf Erden gibt.
Und das Bier nehmen Sie dann in Kauf? Über 20 Jahre lang war Christian Ude Oberbürgermeister von München. Viele Jahre konnte man sich die Stadt ohne ihn gar nicht recht vorstellen. Trotzdem, Herr Ude, das liegt ja jetzt schon ein bisschen zurück. Seit 2014 sind Sie außer Dienst. Was ist das Beste am Leben als Rathauschef in Rente?
Die Freiheit, die man aus vollen Zügen genießen kann. Man darf ausschlafen, das kannte ich überhaupt nicht während der Amtszeit. Man kann Freunde treffen und sagen, ach, gehen wir doch mal zusammen Mittagessen. War undenkbar, weil der Terminplan aus Monate hinaus abgefüllt war. Und man hat auch nicht den Stress, wenn nur ein Busfahrer unfreundlich ist und wegfährt, bevor der letzte Fahrgast einsteigen kann, wird am nächsten Tag der Oberbürgermeister beschimpft, weil er seine Leute nicht im Griff hat. Jetzt kann ich sorgenlos durch die Stadt spazieren.
Und seit wann hören Sie anstandslos auf den Titel Alt-Oberbürgermeister? Drehen sich dann um, wenn er fällt?
Nein, also ich finde es merkwürdig, dass man in Bayern den Titel Alt-Oberbürgermeister sogar als Ehrentitel vergibt. Das muss der Gemeinderat beschließen, dass jemand den Titel führen darf. Für mich ist das immer noch eine Formalbeleidigung.
Sie sollen das Amt angestrebt haben, als Sie 10 Jahre alt waren. Was fasziniert einen 10-Jährigen am Amt des Oberbürgermeisters?
Das kann ich Ihnen sagen. Mein Vater war, es gibt einen ernsten und einen heiteren Hintergrund. Der heitere ist, dass tatsächlich mein Volksschulrektor gesagt hat, Ude, werd doch Oberbürgermeister, da musst anzapfen können, sonst nix.
Hat geklappt.
Das hat er wirklich gesagt und 40 Jahre später hat es auch geklappt. Aber der ernste Hintergrund, der mich diese Aufforderung auch aufnehmen ließ, war schlichtweg der, dass mein Vater Journalist war und mich oft am Nachmittag zu verschiedensten Terminen mitgenommen hat. Und da habe ich gesehen, jeder Beruf wird auf die Dauer langweilig oder ist doch recht kleinkariert. Der einzige Beruf, der mit allem zu tun hat, mit Schulen und Spielplätzen und mit Strom, Gas und Wasser und mit U-Bahn, Bus und Tram, das ist der des Oberbürgermeisters. Und da habe ich gesagt, das ist der vielseitigste Beruf, den es gibt, den will ich mal haben.
Na gut, aber wenn ein kleiner Junge jemand Tram fahren sieht, dann will er doch Lokführer werden und nicht der städtische Beamte, der die Tram verwaltet.
Also ich wollte sie auch nie verwalten, ich wollte die Geschicke der Stadt leiten, also so ehrgeizig war ich schon.
Sie haben einen schönen Spitznamen gehabt, der Burger King. Als Burger King braucht man ja ein Gefühl für die Masse, für das Volkstümliche. Konnten Sie das schon immer?
Nein, also ich war kein aufs Volkstümliche spezialisierter Typ, kam ja eher aus einer bildungsbürgerlichen Familie eines Literaturkritikers. Aber wenn man die Leute mag und sich für sie interessiert und Anteil nimmt, dann kann man unglaublich viel aufnehmen. Und ich interessiere mich einfach für Menschen, welche Sorgen sie haben, welchen Spaß sie sich bereiten. Und dadurch entsteht dann eine Vertrautheit.
Aber
ich habe mir
ja
nur
bisschen,
Dinge
ne?
erlaubt, die man auf gar keinen Fall machen darf. Ich bin evangelisch im katholischen Bayern. Ich bin ein Löwenfan in der Stadt des FC Bayern. War ein Radler in der Autostadt München. Also alles, was man auf gar keinen Fall tun darf, habe ich mir trotzdem erlaubt.
Naja, es gibt ja eben auch schwierige Termine. Also ein Beispiel, wenn Bayern München mal wieder den Triple macht und Sie sind Löwenfan 1860 München, dann standen Sie da oben auf diesem hochherrschaftlichen Rathausbalkon. Ich habe da nur mal drunter gestanden und fühlte mich schon erschlagen und wurden gellend ausgepfiffen.
Richtig.
Härtet
das
fürs Leben?
Das ist fürs Leben eine unbezahlbare Schulung, wenn man weiß, ich werde vollkommen unschuldig, nur weil ich für den falschen Fußballverein schwärme, ausgepfiffen und niedergebuht, dann ist einem das nach einigen Jahren schnurzegal, wenn Leute Buh rufen und Pfui schreien und pfeifen. Das härtet so ab, dass ich also Bürgerversammlungen mit 800 Leuten, die protestieren, locker überstanden habe. Ich habe mir gesagt, mein Gott, was seid ihr für wenig Leute, die hier Buh rufen.
Sorry, 1860, ich bin da nicht so in der Szene. Gibt's die noch?
Es gibt den Verein noch und er hat sehr, sehr viele Probleme. Und das Unbegreifliche ist...
Wo stehen die?
Im Schatten und die Fans sind dadurch nicht wirklich zu entmutigen. Es ist, glaube ich, die einzige Fangemeinde, die auch ohne Fußballspieler zurande käme, solange sie das Dasein als Löwenfan genießen können.
Das ist eine Identität, das Dasein.
Das ist eine Identität für sich, genau.
Christian Ude, viermal zum OB, zum Oberbürgermeister von München gewählt, mit CSU-Ergebnissen, teilweise über 60%. Dann wollten
teilweise
Sie
ist
es
gut, dreimal über 60%.
Okay, das durfte nicht verschwiegen. Sie sind auch ein Udologe, ne? Dann wollten Sie es nochmal wissen und haben kandidiert 2013 für das Amt des Ministerpräsidenten von Bayern als Evangele, als SPD-Mann. Und Sie hatten zu Wahlkampfzeiten sogar einen Button auf der Tür. Zukünftiger Ministerpräsident, wenn ich es richtig weiß. Herr Ude, haben Sie auch nur einen Moment daran wirklich geglaubt, dass das klappen könnte in Bayern?
Nein, ich habe nicht geglaubt, dass man die CSU-Herrschaft, die ja nicht nur in der Parlamentsmehrheit zum Ausdruck kommt, sondern in allen Ministerien, in allen Regierungsbehörden, in allen Dorf- und Kleinstadtrathäusern, in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, in den Wirtschaftskammern, bei den Traditionsvereinen auf dem Land, von den Trachtlern bis zur Freiwilligen Feuerwehr, dass man diese Machtstrukturen aufbrechen kann, habe ich nicht geglaubt. Aber ich habe gehofft, dass ich einen deutlichen Stimmengewinn erzielen kann. Das waren dann allerdings nur 2%.
Immerhin hatte die SPD da einmal deutlich über 20. Herr Ude, was ist ein Zwiestrolch?
Ein Zwiestrolch ist ein Kunstwort, das es gar nicht gibt, sondern eine Zusammensetzung von zwei Worten. Und die hat ein Schwabinger Schriftsteller und späterer Verleger als Name der Schülerzeitung zusammengefügt. Und ich wollte als Schüler dieser Anstalt auch eine Schülerzeitung gründen und habe dann diesen traditionsreichen Namen wieder aufgegriffen und die Schülerzeitung Neuer Zwiestrolch genannt, die immerhin an drei Gymnasien vertrieben wurde.
Und wurde auch irgendwann mal verboten, als Sie Günter Grass rezensiert haben?
Es wurde der Verkauf an den Mädchenschulen verboten, weil ich eine positive Buchkritik von Günter Grass geschrieben habe über das Buch Katz und Maus, in dem so schreckliche Worte wie Onanie vorkommen. Und da meinte die Direktorin, das darf an einer Schule für höhere Töchter auf gar keinen Fall verkauft werden. Ja. Aber Gott sei Dank gab es einen stellvertretenden Direktor, der den Verkauf erlaubt hat. Und der war später SPD-Kandidat für den Landtag und hat mich in die SPD aufgenommen. Also wie jede Zensurmaßnahme erreicht sie das Gegenteil vom angestrebten Zweck.
Sagen Sie, ging da das Netzwerken schon los? Bei Ihnen sagt man, glaube ich, Huberei oder so ähnlich. Entschuldigung, ich bin norddeutsch. Aber ging das da schon los, dieses ganze Netzwerken, sich verbinden?
Also selbstverständlich habe ich immer versucht, Menschen zusammenzubringen. Zum Beispiel war eine Schülerzeitung, die auch am Mädchengymnasium erscheint, eine wunderbare Gelegenheit, Mädchen kennenzulernen bei Redaktionssitzungen, die bei uns im Bubengymnasium stattfanden.
Guckt man rüber.
Und der Verkauf war eine Gelegenheit, über den Schulhof des Mädchengymnasiums zu schlendern und dort Bekanntschaften zu schließen. Und die Kenntnis eines Abgeordneten war sehr zweckmäßig, um sich gegen Zensurmaßnahmen zu wehren.
Bleiben wir mal bei Bekanntschaften. Sie haben als, glaube ich, noch Jurastudent, als junger Mann geschrieben für die Süddeutsche Zeitung und mächtig Kontra gekriegt von einer Frau. Die sagte so oder so ähnlich, wie kann man nur so gut schreiben und so bescheuert aussehen?
Ja, das ist leider wahr. Das fand ich auch furchtbar taktlos, dass diese Elternbeirätin bei der Gründung des Bayerischen Elternverbands sich derart abfällig über mich geäußert hat, wobei sie immerhin meine Artikel zur Bildungspolitik gelobt hat, also konnte ich sie nicht für ganz dumm erklären.
Aber der Punkt war, das wurde die Frau ihres Lebens.
Also das ist wahr, das habe ich aber zu diesem Zeitpunkt witzigerweise im großen Saal des Münchner Rathauses noch nicht erkannt. Mhm. Ich fand sie einfach zickig und wollte dann auch nichts mit ihr zu tun haben. Und wir sind uns auch 5 Jahre lang nicht mehr begegnet. Aber 5 Jahre später dann halt doch bei einem Schwabinger Künstlerfasching. Und da war es um mich geschehen. Und ich habe mich in sie verliebt. Sie, Gott sei Dank, sich auch in mich. Und die 45 Jahre danach haben wir gemeinsam verbracht und werden das mit den nächsten Jahren auch tun.
Die Liebe hält bis heute. Das ist eine sehr besondere Liebe. Sie waren 25, lebten in einer Studenten-WG. Mhm. Ihre Frau ist 8 Jahre älter, war verheiratet und hatte schon 6 Kinder.
Und es begann, bei 6 Kindern fragt sich jeder, hat die noch alle Tassen im Schrank? Sie hat halt 2-mal Zwillinge gekriegt, deswegen war das so schnell so viele.
Na gut, aber als junger Mann und dann heiratet man eine Familie, 6 Kinder, das überlegt man doch mindestens 6-mal, oder?
Also wenn ich je drüber nachgedacht hätte, hätte ich die Finger davon gelassen, weil das ja eigentlich überhaupt nicht gut gehen kann, wenn man vernünftig drüber nachdenkt. Mein Glück war, dass ich so verliebt gewesen bin, dass ich nicht drüber nachgedacht habe, sondern mir gesagt habe, irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Und wir haben es dann tatsächlich irgendwie hingekriegt.
Das irgendwie, Herr Ude, das interessiert mich. Das muss ja mehr sehr patchworkig gewesen sein, sehr kunterbunt. Also 6 Kinder, das älteste war fast ein Teenager, als sie mit ihren 25 beschlossen haben, die soll es sein. Die angebetete 6-fache Mutter. Irgendwo muss da ja auch noch ein damaliger Ehemann mit rumgekrebst sein. Also rein logistisch war das schon eine sehr komplizierte Verbindung.
Das kann man wohl sagen.
Wie lief das?
Die logistischen Probleme hat alle meine Frau ausbaden müssen. Denn sie wollte ja ihre Kinder nicht im Stich lassen. Sie hat denen das Frühstück zubereitet und blieb bis zum Abendessen da und hat auch am Nachmittag die Hausaufgaben kontrolliert. Aber am Abend fuhr sie dann zur studentischen Wohngemeinschaft, um die Nacht mit mir zu verbringen. Das waren strapaziöse 10 Jahre. Bis dann sogar die Kinder sagten, jetzt hör doch den Quatsch auf, dich da zu zerreißen, zieh du zum Christian, nimm den Kleinsten mit. Der war noch der einzige den man als Kind bezeichnen kann. Und so haben wir es dann auch gemacht.
Aber es klingt so, als sei es fast abgeschnurrt in großer Fröhlichkeit. Das muss schwierig gewesen sein. Also, war das auch heimlich, die ersten Jahre?
Nein, ich meine, also heimlich war da überhaupt nichts, als ich mich vergewissert hatte, dass ich an dieser Beziehung festhalten will und die Frau das auch möchte, habe ich ihren Mann aufgesucht und gewissermaßen um die Hand seiner Frau angehalten, was ja auch eine recht seltsame Prozedur ist. Und ich habe ihm gesagt, du, ich habe mich in deine Frau verliebt. Die waren ja SPD-Mitglieder und per Du miteinander.
Er war fast 30 Jahre älter
als die Frau. Er war 30 Jahre älter als meine Frau, also fast 40 älter
auch
als ich.
Auch eine eigene Konstellation.
Und hat dann eben gesagt, das kann er mir gar nicht übel nehmen, dass ich mich in seine Frau verliebt habe, weil ihm das ja auch mal passiert ist. Da hatten wir schon
eine Gemeinsamkeit. Das ist aber eine sehr bayerische Lösung.
Also, ob das bayerisch ist, weiß ich nicht. Sagen wir mal schwabingerisch.
Ich meine, 6 Kinder und eine Liebe, die bis heute hält. Mhm. Hat man da nicht eine Sehnsucht nach einem gemeinsamen 7.? Ich meine, das kriegt man dann auch noch.
Also es stellen sich wirklich viele Fragen, wenn da plötzlich 6 Kinder da sind, aber nicht die Frage nach einem 7. Also wirklich nicht.
Mhm. Sie leben heute mit 15 Familienangehörigen unter einem Dach, sind also ein erfahrener Mehrgenerationenhaus. Bewohner. Mhm. Vorteile, Nachteile?
Es hat eigentlich nur Vorteile. Es ist sehr problematisch, wenn man nur mit einem oder 2 Verwandten im selben Haus wohnt, weil dann muss man sämtliche Erwartungen und Bedürfnisse befriedigen, wenn da zum Beispiel ein Babysitter benötigt wird oder ein Krankenpfleger, während wenn gleich 6 Familien derselben Großfamilie unter einem Dach wohnen, dann findet jeder immer irgendwen, der ihm hilft oder als Gesprächspartner zur Verfügung steht oder Babysitting übernimmt oder Nachhilfestunden gibt, da wird es immer lockerer.
Herr Ude, wir waren eben bei Ihrer Großfamilie, die in Schwabing lebt, alle gemeinsam in einem Haus, das Sie in den 70er Jahren gekauft haben. Wenn Ihre Kinder da heute neu einziehen wollten, könnten Sie das Haus noch mieten? Oder die Wohnung noch mieten?
Also dieses Haus ja, weil meine Frau, die es erworben hat, auch als Stadträtin und vorher im Stadtviertelparlament immer für Mieterinteressen eingetreten ist. Und deswegen hat sie es auch bekommen, weil die Verkäuferin wollte, dass die Mieter im Hause geschützt bleiben.
Aber ich meinte, heute könnten und Ihre Kinder im heutigen
Haus,
München dann noch einziehen?
Ich habe diese Frage ganz präzise beantwortet. Ja. In diesem Haus ist die Miete bei etwa 10 Euro und das gibt es also höchstens noch im sozialen Wohnungsbau. Aber die Lage an sich am Schwabinger Kaiserplatz könnten Sie mit Sicherheit nicht bezahlen. Das würde selbst mich in Schwierigkeiten bringen, dort eine Wohnung zu finden und zu zahlen.
Ich frage mich, ob man nicht da auch ein bisschen ins Grübeln kommt. So lange OB in einer Stadt gewesen, die sich keiner mehr leisten kann, also bei aller Investition in Wohnungspolitik, die es in Ihrer Ära ja gegeben hat, kommen Sie dann nicht hier und da mal auch in Zweifel, ob Sie da Weichen auch falsch gestellt haben? Ich meine, jetzt haben Sie 5 Jahre Zeit zum Denken gehabt. Würde man im Nachhinein die eine oder andere Position korrigieren?
Meine Positionen würde ich nicht korrigieren, denn ich war 12 Jahre lang Mieteranwalt und habe gegen Wohnungsbauspekulation gekämpft, gegen die Mietvertreibung, gegen die Mieterhöhung, gegen die Eigenbedarfskündigungswelle. Das heißt, in diesem Kampf fühle ich mich voll bestätigt.
Aber Sie waren auch OB und die Stadt wird immer teurer.
Und habe gelernt, dass man die Aufklärungsarbeit viel intensiver leisten muss. Die Leute kapieren gar nicht, was warum passiert. Es ist doch nicht so, dass der Wohnungsbau unterlassen worden wäre. In meiner Amtszeit sind 125.000 Wohnungen gebaut worden, wie in keiner anderen deutschen Stadt. Das Problem ist, dass heute Milliarden vagabundieren und die Flucht ins Betongold angetreten haben, sodass die Preistreiberei kein Ende mehr kennt. Das ist ein internationales Phänomen und man sollte die Kapitalismuskritik nicht völlig unterlassen, um die Verantwortung den Rathäusern zuzuschieben.
Also ich merke, das Political Animal ist geblieben.
Aber mit Sicherheit.
Christian Ude ist unser Gast. Sie sagten, die Leute müssen ja was verstehen. Vielleicht verstehen sie es mitunter auch besser im Spaß. Sie haben so ein zweites Standbein, die Kabarettbühne, treten sogar richtig auf, mitunter mit Doppelgänger. Ich bin ja ganz froh, dass Sie alleine gekommen sind, sonst hätte ich vielleicht den Falschen begrüßt. Aber war die Kabarettbühne sozusagen Ihr Ventil?
War immer ein wertvolles Ventil, aber nicht, um irgendeinen Groll loszuwerden. Ich habe zum Beispiel niemals Wahlkampf im traditionellen Sinne auf der Kabarettbühne gemacht, um politische Gegner durch den Kakao zu ziehen. Das würde sich auch kein Mensch
freiwillig anhören. Also kein politisches Kabarett.
Ich erzähle eigentlich vor allem Geschichten, die sich wirklich abgespielt haben und sehr komisch sind. Oder ich gebe in Sketchen Erfahrungen wieder und vermittle Blicke, Einblicke hinter die Kulissen. Und Gott sei Dank finden die Leute das sehr komisch und kommen auch gerne dazu.
Sie sind ein sehr selbstbewusster Mensch und Sie wissen auch um Ihre Wirkung. Wie würden Sie eigentlich reagieren, wenn die Leute mal nicht lachen? Würde Sie das total irritieren?
Nein, bei einer ernsten Ansprache, bei einem Thema wie Wohnungsnot, sollen sie ernst sein und bleiben. Aber bei kuriosen Themen, die mir auch sehr lieb sind, freut man sich natürlich über Lacher. Und wenn die ausbleiben, weiß man, dass man den Text ändern muss.
Das stürzt dann in eine Sinnkrise sozusagen.
Noch nicht die Sinnkrise, im Gegenteil. Es stellt sich die Sinnfrage, ist der Text geeignet? Und das ist er offenkundig nicht. Wenn die Lacher ausbleiben, dann muss man sich andere Themen suchen.
Also politischer Kabarettist in dem Sinne, als solcher verstehen Sie sich nicht? Eher
nein.
Als Ventil erzählen? Und
ich erzähle wahre Geschichten. Trotzdem, der Titel vom Kabarettisten kommt von Dieter Hildebrand, der mal gesagt hat, ich sei der einzige Kabarettist, der nebenbei eine Großstadt regiert. Und das fand ich so schmeichelhaft. Und vor allem zitieren es andere Leute auch, dass meine geselligen Abende als Kabarett bezeichnet werden. Ich würde diesen hohen Anspruch nie erheben.
Und wir betonen noch mal nachträglich das Wort nebenbei. Trotzdem frage ich mich manchmal, Herr Ude, kann man mit Humor politisch verzwickte Situationen aufbrechen und entkrampfen? Oder ist das, wenn es wirklich hakt, eine Illusion?
Also es kommt sehr stark aufs Publikum an. Wenn das ein hasserfülltes Publikum ist, wie es einem neuerdings öfters begegnet, kann man sicherlich mit Humor nichts ausrichten. Aber bei einem nachdenklichen Publikum, das auch etwas differenzierter denkt und auch sich selbst mal auf die leichte Schulter nehmen kann.
Ich meinte richtig in der politischen Gemengelage im Rathaus, wenn es hoch hergeht, wenn gestritten wird, nicht vor Publikum. Kann man da diese Begabung für Humor, kann man die da nutzen? Oder läuft man da irgendwann vor den Schrubber und es hilft auch nicht mehr?
Beides. Es gibt Situationen, in denen man es noch auf die leichte Schulter nehmen kann, in denen man noch für eine Ironie plädieren kann, um das lockerer zu nehmen und nicht bierernst. Aber es gibt auch Situationen, wo es als Ablenkungsmanöver durchschaut würde, wenn man es jetzt auf die komische Ebene schieben will. Ich glaube, da muss man mit viel Fingerspitzengefühl dran gehen.
Christian Ude ist unser Gast, 1966 in die SPD eingetreten mit 19. Wenn Sie heute, 2019, nochmal 19 Jahre alt wären, würden Sie das wieder machen?
Also ich würde in die damalige Situation zurückversetzt auf jeden Fall denselben politischen Weg nochmal gehen, fasziniert von Willy Brandt, aber auch Bruno Kreisky in Österreich und Wilhelm Hoegner in Bayern. Ob ich heute die SPD, so wie sie heute ist, anziehend fände, weiß ich nicht. Da will ich für mich selber die Hand nicht ins Feuer legen.
Sie schimpfen ja manchmal auch schwer auf die Genossen. Ne? Zu wenig Diskurs, zu fern von den Menschen.
Aber alles, was ich zum Beispiel in meinem Buch Die Alternative geschrieben habe, ist ja von der Realität inzwischen überholt. Es war damals ungeheuerlich zu sagen, dass die Volksparteien ihre Anziehungskraft verlieren. Inzwischen haben wir das bei mehreren Wahlen erlebt. Es war ungehörig der SPD zu sagen, dass sie viele Themen nicht mehr im Griff hat. Das weiß heute jedes Schulkind. Also ich glaube, meine Befürchtungen sind alle eingetreten.
Aber ist auch leichter, ne? Von außen meckern, als im Ring stehen und kämpfen.
Ja, deswegen habe ich ja nicht einfach meckern wollen, sondern vor 5 Jahren noch gezeigt, dass man in Bayern SPD-Stimmen dazu gewinnen kann. Jetzt wurde mehr als die Hälfte davon verloren.
Also ein kleiner Wahlkämpfer sind Sie immer noch, Herr Uhde. Sie machen aber auch heute mit 5 Jahren Abstand immer noch sehr viel. Was steht auf der, ich sag mal, Herzanliegensskala besonders weit oben?
Also ganz oben steht für mich die Arbeit für die Äthiopienhilfe, die Karl-Heinz Böhm gegründet hat. Das ist meines Erachtens die sinnvollste Entwicklungsarbeit, die man überhaupt leisten kann. Und was Menschen für Menschen, so heißt seine Organisation, in 37 Jahren geleistet hat, das ist unfassbar.
Wie sind Sie dazu gekommen? Sie sind Ihr Leben lang aus der Stadt München, also jenseits von Dienstreisen und Ferienreisen nach Mykonos, eigentlich nicht rausgekommen. Und dann plötzlich Äthiopien. Wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, wirklich nicht durch eigenes Verdienst, sondern das war Karl-Heinz Böhm. Der hat sich bei meiner Sekretärin einen Termin geben lassen und platzte dann ins Amtszimmer rein und machte mir schöne Komplimente, dass ich gleich an seine Urteilskraft glaubte. Er sagte, ich sei doch ein so sozial engagierter Bürgermeister. Und dann kam allerdings die dramatische Wendung, dass er sich überhaupt nicht erklären kann, warum ich noch nichts für Menschen getan habe. Das müsse ich mir mal anschauen. Und dann bin ich auch auf seine Einladung mit meiner Frau zusammen nach Äthiopien gereist und habe seine Projektgebiete besichtigt und war einfach hingerissen von dieser Arbeit.
Da gibt es dann auch Momente, wenn man da vor Ort ist, da ist es vollkommen egal, dass man mal ein erfolgreicher Oberbürgermeister war. Da bringt auch dieses ganze politische Sendungsbewusstsein relativ wenig. Da ist man dann schlicht auch Privatperson, die helfen will, nehme ich an. Was können Sie da tun?
Also man ist ja schon politisch aktiv dabei, denn ich bin niemand, der selber Brunnen ausbuddelt oder Schulgebäude aufschichtet. Das kann ich nicht, und die Arbeit vor Ort machen auch über 600 äthiopische Mitarbeiter. Wir können das Geld besorgen durch Spendenaufrufe, durch Charity-Veranstaltungen, durch Werbewochen, und dieses Geld wird dann in Äthiopien investiert, um unmittelbar und nachhaltig den Menschen zu helfen. Beides ist wichtig. Es soll den Menschen unmittelbar zugutekommen, nicht in irgendwelchen Organisationen hängen bleiben, und es soll nachhaltig wirken. Das heißt, die Lebensverhältnisse so verbessern, dass man da Schulen und Brunnen und Straßen und Brücken und Treppen hat, die tatsächlich jahrzehntelang der Bevölkerung auf die Beine helfen und nicht nur wie ein Strohfeuer abbrennen.
Wie oft sind Sie tatsächlich da?
Also in Äthiopien bin ich jedes Jahr für ein dichtes Programm. Nächste Woche werde ich wieder dort sein und habe die Hoffnung, dass ich auch den neuen Ministerpräsidenten treffen kann, den ich schon im Frankfurter Stadion begegnet bin. Denn wir haben zum ersten Mal in Afrika wirklich politische Aussichten, die einfach großartig sind. Ein neuer Ministerpräsident, der sofort Frieden schließt nach 20 Jahren gewalttätigen Auseinandersetzungen mit dem Nachbarland Eritrea, und eine Staatspräsidentin, eine Frau an der Spitze einer patriarchalischen Gesellschaft, die für Gleichberechtigung kämpft. Das sind fantastische Aussichten in diesem immer noch ganz bitterarmen Land.
Können Sie sich dort eigentlich mit den Menschen, die Ihnen begegnen, direkt unterhalten? Ich nehme an, dass Sie die Sprache, die da gesprochen sind, gar nicht verstehen. Wie machen Sie das? Wie kommunizieren Sie da?
Es gibt zwei.
Jenseits vom großen politischen Netzwerken und wir müssen Geld besorgen und wir müssen ein Sendungsbewusstsein entfalten für die Chancen. Wie reden Sie da auf dem Marktplatz neben dem Brunnen mit den Leuten, die daraus Wasser schöpfen?
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also an der Hochschule, die Menschen für Menschen dort gegründet hat, kann man sich tatsächlich auf Englisch unterhalten. Mhm. Die sprechen teilweise besser als ich Englisch. Und ansonsten gibt es Gott sei Dank Dolmetscher. Schon der Chef von Menschen für Menschen in Äthiopien dolmetscht zwischen Englisch und allen Dialekten, die in Äthiopien gesprochen werden.
Das sind Hunderte, ne? Bitte? Also es sind, glaube ich, hunderte Dialekte, die
es
man da spricht.
Ja, aber es gibt, sagen wir mal, 3-4 ganz große Ethnien und da braucht man 3-4 Sprachen, aber er beherrscht sie alle und kann dolmetschen. Das ist immer etwas mühsamer, aber dann überlegt man dafür auch sorgfältiger die Worte, die übersetzt werden sollen und fasst sich kürzer, als wenn ich des Deutschen mächtig hier im Rundfunk rede. Und da kann man auch viele Gedankengänge und Bedürfnisse vor allem austauschen.
Können Sie in einer dieser vielen Sprachen guten Tag sagen? Ja, nein, hallo, auf Wiedersehen?
Also, so? Aber nicht mehr.
Ja,
und dann muss man schon immer dran denken, in welchem Landesteil bin ich jetzt und welcher Dialekt wird hier gesprochen. Das ist schon ein Problem. Also die sprachliche Verständigung ist nicht leicht, die menschliche dafür umso einfacher.
Sie haben uns von Ihrer Großfamilie, von Ihrer sehr unorthodoxen Großfamilie erzählt. Die Kinder sagen nicht Papa, ne? Warum?
Nein, sie sagen nicht, weil sie lebten ja bei ihrem Vater und ich halte das für völlig falsch, da Erwartungen und Wünsche zu pflegen, die nicht mit der Realität übereinstimmen. Ich finde es toll, dass sie mich als Freund betrachten, das ist ja auch schon was. Und ich glaube auch, dass ich wie alle Politiker eigentlich ein lausiger Vater war, viel zu oft entschwebt und unerreichbar. Aber ich halte mich für einen ganz akzeptablen Großvater jetzt.
Mhm. Was macht der Großvater so anders? Sitzt er gemütlich
der
da?
Der Großvater ist öfters zu Hause, bei dem kann man einfach klingeln. Der verabredet sich und hält die Verabredungen auch ein. Das können Sie ja als Oberbürgermeister praktisch nie.
Hat das eigentlich so eine Umstellungsphase gegeben? Also wenn jemand aus einem sehr anspruchsvollen Beruf mit sehr viel Zeitaufwand plumps im Privatleben landet, das kann für die Familie auch schwer nervig sein.
Ja, also diese Sorge Papa Ante Portas kenne ich, aber das war bei uns eigentlich nie der Fall. Meine Frau hat sich gefreut, dass es jetzt eben mehr Reisen privater Natur gibt und mehr Aufenthalte zu Hause und mehr gemeinsame Unternehmungen. Und man fällt da auch nicht in ein schwarzes Loch, sondern man genießt die Freiheiten, die es jahrelang, bei mir sogar jahrzehntelang, nur in der Fantasie gegeben hat.
Ja, trotzdem, plötzlich ist man zuständig für Katzenfüttern und Saubermachen und sowas.
Also ja, ich bin jetzt so vom Hauptberuf, jedenfalls aus der Sicht meiner Katze, ein Dosenöffner. Das ist eigentlich die einzig nützliche Tätigkeit und die Leerung des Katzenklos. Das sind dafür sehr angenehme Beziehungen, die man auf diese Weise pflegen kann.
Christian Ude, zuständig fürs Katzenklo, haben wir jetzt auch gelernt, aber noch für manches andere. Herr Ude, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und ich danke Ihnen auch herzlich für Ihre Fröhlichkeit. Machen Sie es gut. Ich bin Ulrike Timm, bleiben Sie bei uns. Bis dann.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.